Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 23. Juli. Paulus befindet sich als römischer Bürger in römischer Haft. Weswegen eigentlich? Ja, der Kommandant weiß es immer noch nicht. Er kommt auf den Gedanken einer Gegenüberstellung. Das könnte hilfreich sein. Deswegen muss der Hohe Rat antanzen. Mal sehen, was sich in dieser Arena abspielen wird. Apostelgeschichte 23, 1 bis 11. Paulus richtete seinen Blick fest auf die Mitglieder des jüdischen Rats und sagte: Ihr Brüder, bis zum heutigen Tag habe ich immer so gelebt, dass ich vor Gott ein reines Gewissen habe. Da befahl der hohe Priester Hananias den Ratsältesten, die neben Paulus standen, ihm auf den Mund zu schlagen. Und daraufhin sagte Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du Scheinheiliger. Du willst nach dem Gesetz über mich Gericht halten? Dabei missachtest du doch selbst das Gesetz, wenn du mich schlagen lässt. Wieder beginnt Paulus mit einer klassischen Anrede: Männer, Brüder. Ja, denn zum Leitungsgremium gehörten nur Brüder, Männer. In der Auslegungsgeschichte ist es strittig, ob der Kommandant das Synhedrion wirklich einladen kann. Eine ordentliche Sitzung wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und ob der Kreis vollständig war, man weiß es nicht. Wie las ich so schön? Eine Häufung historischer Unwahrscheinlichkeiten. So kann man das sehen. Paulus wendet sich unerschrocken an die jüdische Leitung. Das wird dadurch deutlich, dass er sie fest anblickt. Hier ist noch längst nicht entschieden, wer am längeren Hebel sitzt. Paulus bekräftigt, sein Gewissen und seine Lebensführung sind rein. Sehr selbstbewusst. Ja, ich persönlich muss sagen, mir passieren im Dienst, im pastoralen Dienst auch schon mal Fehler. Deswegen ist mein Gewissen und meine Lebensführung nicht unbefleckt rein. Aber auch für den hohen Priester Hananias geht die selbstbewusste Äußerung des Paulus zu weit. Einer der Ratsherren neben Paulus soll ihm eine aufs Maul hauen. Ist auch nicht die feine Art. Auch das spricht gegen eine ordentliche Sitzung. Hier wird keinerlei Verfahrensrecht eingehalten. Hananias amtierte übrigens seit 47-48 nach Christus bis zu seiner Absetzung 59 nach Christus durch den Prokurator Felix, und er wurde gleich zu Beginn des jüdisch-römischen Krieges 60 nach Christus als römerfreundlich von zelotisch-messianischen Freiheitskämpfern ermordet. Hier lässt er noch austeilen. Paulus soll eins auf den Mund kriegen, ist aber selbst natürlich nicht auf den Mund gefallen. Er scheint den hohen Priester nicht zu erkennen und reagiert seinerseits angesäuert. Dich wird Gott schlagen, du übertünchte Wand, heißt es wörtlich. Das bedeutet, du scheinheiliger Heuchler, du willst nach dem Gesetz über mich richten und lässt mich gegen alles Gesetz schlagen. Was bist du denn für einer? Die umstehenden Ratsältesten fuhren ihn an. Vers 4. Wie kannst du es wagen, den Hohepriester Gottes zu beleidigen? Paulus entschuldigte sich: Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. In der Heiligen Schrift steht ja, du sollst ein Oberhaupt in deinem Volk nicht verfluchen. Ja, so wird Paulus zurechtgewiesen. Du hast es gewagt, den Hohepriester Gottes, nicht Israels, sondern Gottes zu beleidigen, diesen würdigen Gottesmann. Da gibt's nur eins: sich entschuldigen, Größe beweisen, auch wenn der hohe Priester Gottes, wie er genannt wird, eigentlich ein Frevelpriester ist. Und dann sondiert Paulus die Lage und hat die beiden großen religiösen Gruppen im Blick. Einmal die Sadduzäer, die stützen sich allein auf die Torah, und die sind romfreundlich. Und dann die Pharisäer, die stützen sich auf die Torah und die Propheten, sind dazu noch fromm und Rom kritisch. Vers 6. Paulus wusste, dass der jüdische Rat teils aus Sadduzäern, teils aus Pharisäern bestand. Deshalb rief er in die Versammlung hinein: Ihr Brüder, ich bin Pharisäer und komme aus einer Pharisäerfamilie. Ich stehe hier vor Gericht wegen meiner Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Ja, das ist schon ein geschickter Schachzug. Das hat was von Geistesgegenwart. Sowas wünsche ich mir. Es stimmt, Paulus zählte sich zur religiösen Gruppierung der Pharisäer. Und mit seinem Satz, wegen der Hoffnung und wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Gericht, verknüpft er sehr geschickt die pharisäische Hoffnung auf eine Totenauferweckung, die die Sadduzäer nicht teilen, mit dem Evangelium, nämlich der österlichen Auferweckung von Jesus. Auf jeden Fall zündet sein Satz. Vers 7. Kaum hatte Paulus das gesagt, brach zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern ein Streit los. Die ganze Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Und jetzt zeigt sich wieder einmal die Stärke von Lukas als Schriftsteller. Er erklärt seinem nichtjüdischen Leserkreis die theologischen Flügel des jüdischen Synedrions. Vers 8. Die Sadduzäer behaupten nämlich, dass es keine Auferstehung gibt, ebenso wenig wie Engel oder Geister. Die Pharisäer dagegen bekennen sich zu all dem. Das ist soweit richtig. Die antike jüdische Kultur und auch die Frömmigkeitskultur ist vielschichtig. Die Sadduzäer achten nur die Tora als Wort Gottes und nicht die nachgeordneten Propheten oder Schriften. Und wenn man das so unterscheidet, dann findet man so gut wie keine Bibelstelle für eine Auferweckung. Und auch der Glaube an Engel und Geister, der blüht erst viel später so richtig auf. Vers 9. So kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Schließlich standen einige Schriftgelehrte auf, die zur Gruppe der Pharisäer gehörten, um ihren Standpunkt zu verteidigen. Sie erklärten, wir können diesem Mann nichts vorwerfen. Vielleicht hat ja tatsächlich ein Geist oder ein Engel mit ihm gesprochen. Der Streit wurde immer heftiger. Am Ende befürchtete der Kommandant, dass Paulus zwischen den Parteien zerrissen würde. Er ließ eine Abteilung Soldaten kommen. Die sollten Paulus aus der Menge herausholen und ihn wieder in die Festung bringen. Ja, die Sache geht auf. Die Pharisäer solidarisieren sich mit dem Pharisäer Paulus. Seine Jesuserscheinung könnte ja eine Engelerscheinung gewesen sein. Das lassen wir uns von Sadduzäern doch nicht ausreden. Uns Pharisäern erscheinen nämlich noch Gottes Engel. Die Pharisäer langen also zu. Und die Sadduzäer fassen sich an den Kopf. Das darf doch nicht wahr sein. Sind denn diese frommen Piefkes blind auf beiden Augen? Fallen sie wirklich auf den Schachzug des Paulus rein? Der ist doch ein Verdreher der Tora. Der will doch nur seinen Hals retten und seinen neuen Weg. Das ist eine Sackgasse. Die Stimmung kocht über. Wenn Worte nicht mehr helfen, dann fliegen Fäuste. Der Kommandant lässt die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Paulus wird, was immer es auch für eine Sitzung war, herausgeholt, ab in die Festung, zu seiner eigenen Sicherheit. Der letzte Satz gebührt dem Lukas. Der Kommandant hat durch die Sitzung mit den Juden nichts klären können. Er ist so schlau wie vorher und die jüdische Leitung hat sich selbst zerlegt. Der abgeführte Paulus geht für Lukas als Sieger hervor. Und genau in die Richtung führt er seinen Leserkreis mit Vers 11. In der folgenden Nacht erschien der Herr dem Paulus und sagte: Nur Mut, wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, so sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. So erfahren die Erstleser und wir alle mit ihnen, dass der sich abzeichnende Weg des Paulus nach Rom, der den meisten heidenchristlichen Lesern bekannt gewesen ist, genauso wie das Ende selbst, dass der weder auf dem Mist der römischen Machthaber gewachsen ist, noch auf dem Mist des Paulus, sondern den Vorstellungen und Plänen von Jesus entspricht. Ja, der hat Paulus berufen und gesandt. der schickt ihn jetzt höchstpersönlich nach Rom. Und damit hört Lukas noch mehr. So nah die Pharisäer in ihrer Frömmigkeit und Theologie auch dem neuen Weg gekommen sind, sie sind nicht bereit, den Jesusweg wirklich zu erkennen und zu gehen. Und damit wird das Judentum in den Augen des Lukas orientierungslos. Der Jesusweg wird zum neuen Weg. So geht der Weg der Heilsgeschichte weiter. Er geht von Jerusalem nach Rom. Da schließen sich jetzt für mich viele Fragen an. Aber das sprengt hier den Rahmen. Ich halte fest, der Weg des Evangeliums geht durch Raum und Zeit weiter, weil Jesus selbst weiterwirkt. So ist er heute auch bei uns. Und sein Wirken, das zählt. Und dafür lasst uns beten. Gott, froh bin ich, dass du eine so großartige und bunte Schar von verschiedenen Originalen deine Freunde und Kinder nennst. Wobei, manche übertreiben es manchmal mit dem Eifer, oder? Gott, froh bin ich, dass deine Heiligen in all den dunklen Kapiteln der Weltgeschichte unübersehbare Lichtblicke waren und sind. Wobei, manche haben auch zum Verdunkeln beigetragen, oder? Gott, froh bin ich, dass deine Heiligen mir zeigen, auf welch unterschiedlichen Wegen wir zu dir gelangen können. Ja, und manche Wege liegen mir näher als andere. Gott, froh bin ich, dass die heiligen Frauen und Männer mir auch auf der Straße und am Krankenbett, in Fabriken und Klöstern begegnen. Wobei, in den Clubs und Zähnekneipen, da könnten es schon mehr sein, oder? Gott, froh bin ich, dass du zu deinen Heiligen, Frohnaturen und Asketen, Weiterdenker und Ungebildete jeden Alters zählst. Wobei, es könnten überall schon noch ein paar mehr sein. Deshalb wirke weiter, Jesus. Shalom.